Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein.
Da auch aufgefallen, dass viele nicht klar unterscheiden zwischen Adrenalineffekt und Angst. Was man natürlich unterscheidet, der Adrenalineffekt ist nicht Angst. Die beiden Sachen sollte man nicht verwechseln. Wann haben wir einen Adrenalineffekt? Was verursacht das im Menschen? Nicht nur Gefahr, auch wenn etwas unerwartet auftritt, wenn etwas unbequem ist, was Stress erzeugt. Ich meine, auf die Bühne geht es ja gehen und reden eigentlich. Was hat das großartig? Natürlich ist eine Angst zu tun, aber wir haben auch einen Adrenalineffekt. Den haben wir sehr oft, wenn irgendetwas eintritt, womit wir nicht rechnen, wenn was nicht so läuft, wenn wir uns über was ärgern. Überall Adrenalineffekt. Also der hat, und er ist nicht die Angst, er ist eine Folge von Angst, wenn er mit Angst zu tun hat. Das muss man wieder unterscheiden. Also bei den Dingen sollte man nicht verwechseln. So glauben Leute oft, sie haben keine Angst, weil sie denken, ja, das andere ist ja, Angst ist Adrenalineffekt und wenn man sich fragt, viele Menschen halten sich für angstlos. Glaubt man gar nicht, aber ist so. Sagt man, ich habe keine Angst vor gar nichts. Stocksteif. So ein Schema im Verhalten drinnen und glaubt natürlich, er hat keine Angst, ist ganz klar. Weil all das, vor was er wirklich Angst hat, hat er ganz bequem irgendwo weggesperrt. Er hat in Bereiche rein, die in seinem Leben so bewusstseinsmäßig gar nicht mehr existieren. Und noch dazu, er hat vor nichts Angst, weil er sich vor allem abgesichert hat. Das ist dann die nächste Phase davon. Also wie kann ich Angst vorbeugen? Indem ich Angstmöglichkeiten aus meinem Leben draußen halte. Davon lebt die Versicherung. Das heißt nicht, dass jede Versicherung sinnlos ist. Natürlich gibt es sinnvolle Versicherungen, aber man kann es auch übertreiben. Und so geht der Mensch ja vor in allem. Die Eltern haben die überzogene Angst um ihre Kinder. Natürlich muss man altersgemäß Sorge tragen, was das Kind machen darf. Aber das Kind mal hinfallen wird und sich das Knie aufhauen wird, na logisch wird es das tun. Nicht, weil es einen Baum hochklettert, wird es einen Baum runterfallen. Weil man fällt nicht so leicht vom Baum runter. Da sind Äste dazwischen. Habe ich einen Baum gesehen als Kind, hat es nur eine Tendenz gegeben. Ganz, ganz oben zu sein. Runtergefallen bin ich nie. So. Also man soll nicht, das ist unabhängig. Da denkt man so, ich bin sicher, weil ich trage Sorge, dass das Kind nichts macht, wo ihm was passieren könnte. So ein Kind wird lebensunreif erzogen. So. Trotzdem bleiben wir bei den Ängsten, weil Ängste sind ja auch etwas, was man bedienen kann. Nämlich nicht nur das andere ist bedienen, auch für sich selber. Denn vor was schützt einen denn Angst? Das heißt nicht, dass das positiv ist. Aber natürlich alles, was wir machen, gibt eine Funktion aus. Und diese Funktion befriedigt etwas in uns. Ob das positiv oder negativ ist, sei dahingestellt. Aber es befriedigt etwas. Alles hat eine Funktion. Das muss uns bewusst werden. Für andere, für mich, es übt eine Funktion aus. Sonst würde ich dem nicht anhängen. Was befriedigen Ängste? Gehen wir mal so durch, dass jeder mal was sagt. Hm? Vor was schützen dich Ängste? Was hast du davon, dass du Ängste hast? Für dich persönlich, ja? Auch wenn du Angst um andere hast, erfüllt das eine Funktion für dich selber. Angst hält den Zustand fest. Wenn ich einen Zustand liebe und ihn nicht verändern will, aus weiß Gott welchen Gründen, beginne ich ihn mit Ängsten zu schützen. Dann erzeugt das in mir Befriedigung, weil ich in diesem Zustand bleiben kann. Noch dazu, vieles, Ängste, überhaupt welche die Ängste um andere Menschen zu drehen beginnen, dann kann da sehr viel Befriedigung mit drinnen stecken. Die meisten Menschen sind eifersüchtig, sie sind gierig, sie sind neidisch, damit sind Ängste verbunden. Und diese Gier, diese Eifersucht, dieser Neid befriedigt etwas in ihnen. Große Problem ist, da kommen wir wieder, das ist nicht der Grund, das kommt aus der Gehirnforschung oder so, das ist eigentlich, wir haben, wenn anderes was Schlimmes passiert, unter Umständen mehr Befriedigung, als wenn anderen was Gutes passiert.
Schadenfreude.
Genau. Das ist ein schöner Spruch, okay, du kriegst, was du willst. Der Nachbar kriegt das Doppelte von dem. Ah, stich mir ein Auge aus. Das ist die typisch menschliche Reaktion. Wieso? Weil das, was ihm geschadet wird, in den meisten Menschen mehr Befriedigung innerlich auslöst, als das ihm selbst genützt wird. Ist eine schockierende Sache, ist aber leider so, was sich die Menschen nicht eingestehen. Und viele Handlungen entstehen daraus. Und wieso? Wieso hatten Menschen Tendenzen? Die sind Ängste verbunden. Hatten Menschen Unbehagen, wenn dem ihm einer richtig Erfolg hat? Und die meisten Menschen haben Unbehagen. Oder sagen, ja, der ist übervorteilt, das ist das, der geht ja über Leichen. Und dann kommen all diese Geschichten total unreflektiert. Und wir beginnen ganz unsachlich und damit ist eine Angst verbunden in letzter Konsequenz. Wir dürfen nicht nur, wir müssen immer schauen, ob das, wie wir es definieren, ein bisschen zu schmal gegriffen wird und aus dem Grund uns das ganz offensichtlich drumherum gar nicht richtig bewusst wird. Weil damit beginnen wir ganze Dinge von unserer eigenen Handlungsweise selbst abzusperren oder zu viel Ängste, um Angehörige und Kinder zu haben. Natürlich muss man sich um Kinder sorgen, das ist klar. Aber eine übertriebene Angst hat nichts mehr mit Liebe zu tun. Das hat mit Bindung zu tun. Das hat nicht mit Loslassen wollen zu tun. Das hat mit Gier zu tun. Erstens, wenn ich etwas von mir weggebe, das ist so, ich sage, ich schenke dir jetzt was, aber dann erwarte ich, dass du nur das damit machst, was ich damit machen würde. Sonst fordere ich das Geschenk zurück. So schenken viele Leute. Es gibt Leute, die beenden Beziehungen und wollen dann das, was sie innerhalb der Beziehung den Menschen geschenkt haben, auch wieder zurückhaben. Gibt solche Menschen. So gehen Eltern oft mit ihren Kindern um. Ein Kind ist ein Teil von ihnen. Irgendwie wissen sie das auch. Natürlich haben sie etwas von sich verloren, das ist jetzt ein Kind. So, wie schaue ich kann es mir nicht zurückholen, ich kann das Kind nicht auffressen. Wie schaue ich, dass ich mich möglichst nicht davon trennen muss? Ich binde das Kind zu Nachteil des Kindes an mich. Das tun viele Mütter. Sie nennen es dann Mutterliebe. Das nenne ich nicht Mutterliebe. Das nenne ich anders. Mutterliebe ist, was ist, wie kümmere ich mich am besten um eine Pflanze? Dass ich ihr das gebe, dass sie am besten gedeihen und wachsen kann. Das ist Pflanzenliebe. Kann sogar sein, wenn ich ein guter Gärtner bin, kann ich auf dir einen Bonsai erzeugen. Was tue ich mit dem Bonsai? Ich bin nicht nur nett zu ihm, ich fordere ihn. Natürlich muss man dann wissen, was man tut. Man kann nicht belanglos an dem Ding zum Herumschnipsen beginnen. Man muss schon wissen, was man tut. Was ist das Beste, was ich mit dem Kind machen kann, indem es ein reifer, erwachsener, bewusster, selbstständiger Mensch wird? Das ist dann wahre Liebe. Nicht, dass es sein Leben lang abhängig von mir ist. Auch die Beziehung zu den Eltern hat verschiedene Phasen. Sie bleiben immer die Eltern. Handelt man nicht diesen phasengerecht, hat das nichts mit Liebe zu tun. Das hat mit was anderem zu tun. Aber nicht mit Liebe, auch wenn die meisten Menschen es so nennen. Habe ich eine Partnerin und ich sperre sie ein und verbiete ihr alles, behandle sie wie meinen Besitz. Das hat aber nicht das Geringste mit Liebe zu tun. Eifersucht hat nicht das Geringste mit Liebe zu tun. Es ist das Gegenteil davon, was die meisten Menschen, oder sie sagen, ich habe ihn so geliebt und nachher habe ich ihn so gehasst. Dann haben sie ihn nie geliebt. Weil das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass. Liebe hat kein Gegenteil. Denn dann ist es nicht das. Dann ist was anderes, wieder unangenehm. Muss man sich dann eingestehen. Gefühle haben kein Gegenteil, Emotionen haben Gegenteil.
Was ich zum Beispiel nicht verstehe, ich glaube, die Menschen haben heute mehr Ängste als früher. Weil zum Beispiel ganz viele Eltern, jetzt diese Helikoptereltern, die ihre Kinder, also früher sind die Kinder alleine zur Schule gegangen. Ja, das hat die Kinder wachsam gemacht, sie waren wachsam im Straßenverkehr, sie sind nochmal alleine mit dem Bus gefahren. So, das nehmen, also viele Eltern nehmen den Kindern das jetzt ab aus ihren eigenen Ängsten heraus. So, also auf der einen Seite sind die Menschen heute viel ängstlicher als früher, viel unnatürlicher. Und auf der anderen Seite haben aber die ganz viele Leute überhaupt kein natürliches Gefahrenbewusstsein. Also Dinge, die ich persönlich als echt gefährlich empfinde, empfinden sie gar nicht als gefährlich. Also nehmen sie überhaupt nicht wahr. Also Frauen beim Frauenkurs, die dann sagen, ja, Ich gehe gerne da am Kanal joggen und so. Da werden ja ständig Frauen vergewaltigt in Lübeck, deswegen mache ich erstmal hier den Kurs. Also würde ich auch nicht auf die Idee kommen, da joggen zu gehen, ehrlich gesagt. Also, oder wenn sie von gewissen Menschen irgendwie sich nicht eingestehen wollen, dass gewisse Sachen einfach gefährlich sind. Ist denen überhaupt nicht klar und bewusst. So, also.
Weil da zwei Sachen zusammenkommen, Simon. Und zwar ideologische Konditionierung, mit der sie sich identifizieren. Da ist die eine Sache, da ist dieses Konzept der Freiheit. Definiert, was Freiheit bedeutet, ist. Also am Kanal laufen zu gehen, ist für sie Freiheit. So. Ja, eigentlich wäre es schön, wenn wir alle da draußen das tun könnten, aber ich darf nicht die Realität aus dem Auge verlieren. Da kommt aber das nächste Problem. Um zu sagen, da draußen könnten Menschen herumrennen, die schlechte Absichten haben, bist du schon wieder, was eigentlich so nicht gesagt werden darf und nicht ist, weil es gibt keine schlechten Menschen. So, jetzt hast du ein Dilemma. So, dann denken sie, ja, aber ganz verdrängen können wir ja doch nicht, dass da draußen welche herumlaufen, die Frauen vergewaltigen. Also tun wir was Vernünftiges, machen wir einmal so einen Kurs. Und das ist ein totales Wirrwarr. Da kommen ganz unterschiedliche Aspekte zusammen. Erstens müsste man sich eingestehen, es gibt schlechte Menschen. Gibt es. Und zwar schlechte Menschen aus verkehrter Sozialisierung. Und dann gibt es auch noch schlechte Menschen, nicht weil sie verkehrt sozialisiert sind, sondern weil sie schlechte Menschen sind. So, ist man dazu nicht in der Lage, hat man schon ein großes Problem. Das nächste zu sagen, obwohl ich natürlich in meiner Freiheit dazu in der Lage wäre, all das zu tun, kann ich gewisse Sachen nicht tun, weil es da draußen eine Welt kommt und ich kann nur in eine Situation hineingehen, mit der ich auch wirklich zurechtkommen kann. So, da sind schon wieder ein paar Sachen drinnen. Sich einzureden, mit allem zurechtzukommen, da denkt sie nämlich, sie macht einen Selbstverteidigungskurs und kommt sie mit allem zurecht. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Würde sie sich das aber eingestehen, dann wäre sie ja plötzlich ein Mensch, der gar nicht mehr so frei sein kann, wie er gern sein möchte, weil er nicht in der Lage ist, mit dieser Freiheit fertig zu werden. Weil Freiheit heißt immer auch Risiko. Aber Freiheit soll ja nicht mit Risiko verbunden sein. So wie die Menschen ja heute Risiko nicht gern haben. Sie möchten unglaublich erfolgreich sein, sie möchten unglaublich gesund sein, sie möchten unglaublich große Geister sein, aber ohne Risiko bitte. Das nächste geht natürlich nicht. Denn alles, das ist in der Natur so, das ist ein Gesetz der Natur, Wachstum durch Risiko, sonst ist es nicht möglich. Reife durch Risiko. Wenn ein Mensch erwachsen ist, muss er durch die verschiedenen Phasen durchgehen und er muss sie in einer gesunden Weise bewältigen. Nur so wird er reif werden, nur so wird er vom Kind zum Erwachsenen werden. Sonst ist er halt nur älter geworden, aber nicht gereift. Und da muss er gewisse Erfahrungen ansammeln. All diese Erfahrungen sind mit Risiko verbunden und mit altersgerechtem Risiko. Beginnen die Eltern, das altersgerechte Risiko zu unterbinden, beginnen sie das Wachstum zu unterbinden. Natürlich mache ich nicht ein Kind, das gerade erst laufen gelernt, sage ich so, jetzt machen wir die Tür auf, da draußen die Welt, sammle Erfahrung. Natürlich nicht. Ne? Habe ich eine Maschinenpistole und ein Messer daheim, sage ich so, jetzt kannst du gehen, da ist die Waffenkammer, bedien dich, mach ein bisschen was, sei kreativ. Natürlich nicht, okay? Wieso nicht? Weil das Kind die Komplexität der Folgen nicht abwägen kann. Das liebe ich so, die Eltern, die mit 5-Jährigen Dinge ausdiskutieren wollen, dessen Konsequenzen 5-Jähriger einfach nicht abschätzen kann. Natürlich soll ich den 5-Jährigen nicht eine Ideologie aufdrücken, das ist nicht gemeint, das tun sie aber eh, was ihnen nicht bewusst ist. Und diese Ideologie nennen sie dann die Wirklichkeit und die Wahrheit. Na, soll man nicht tun. Man soll das Kind unbelastet von all diesen Sachen, auf jeden Fall bis zum 7. Lebensjahr, bis zum 1. Zyklus, lassen. Aber das tun sie eh nicht, sie drücken nur Ideologie auf. Weil sie sind besonders stolz drauf, wenn ein 3-Jähriger schon wie ein Erwachsener antwortet. Das heißt, er ist auf das Schema der Erwachsenen konditioniert worden. Das heißt das. Das heißt nicht, dass der reif ist, wenn der daher redet wie ein zu konditionierter 35-Jähriger. Der hat keine, der ganz schlimm, den habe ich für sein Leben geschädigt. Dann nehme ich einen Satz von Gurdjieff, der gesagt hat, so, die Eltern gehören den nächsten Trecklatsche ertränkt, weil die haben ihr Kind getötet. Sie haben die Entwicklungsmöglichkeit des Kindes bereits im Keim erstickt, Kinder zu konditionieren in diesem Alter. Natürlich, es muss sozialisiert werden, es muss in die Gesellschaft hineinwachsen, es muss die Mechanismen der Gesellschaft kennenlernen, damit umgehen lernen. Das heißt, es wird zuerst mal sozialisiert. Und es ist ganz wichtig, dass wir ein Erinnerungsfenster vorhaben, nicht ein mentales Erinnerungsfenster. Weil kaum einer erinnert sich an sehr viel vor dem dritten Lebensjahr. Aber ein Empfindungserinnerungsfenster. Wenn da schon die schwere Konditionierung begonnen hat, ist da kein Empfindungserinnerungsfenster. Woran man sich, wenn man Erwachsener geworden ist, wenn man die Sozialisierung durchlaufen ist, zu erinnern beginnt, da war doch etwas. Und dann beginnt man das wieder zu suchen, man beginnt sich aus der Sozialisierung wieder hinaus zu entwickeln, ohne Sozialisierung aus dem Auge zu verlieren. Weil man ja in der Welt ist und mit der Welt leben muss, aber man ist nicht von der Welt, man ist etwas anderes. Man ist nicht die... Immer denken, was sind wir hundertprozentig nicht? All das, was zeitbezogen ist. Das ist zeitbezogen. Wie, wenn ich heute in der Welt toll auskenne, würde ich in vor 400 Jahren gelebt haben? Würde mir das was bringen? Nein. Würde es mir was bringen, wenn ich in 400 Jahren zurückkomme? Nein. Immer da, zeitbezogen. Alles, was unsere Zeit für gut und richtig hält, hat das in 400 Jahren noch einen Wert? Nein. Kann also nichts Wirkliches sein. Zeitbezogen. Nehmt euch im Leben mal all das weg, was alt ist. Das ist kein wirklicher Wert. Sondern, was ist dahinter? Nicht diese Begrifflichkeit. 70 Sprachen von heute zu können, ja schon, wenn du Sprachengenie bist, aber ist das ein zeitloser Wert? Zu vieles über die Welt, was wir heute für richtig halten, was über den Kosmos erzählen, hat das einen Wert? Na, schön zu wissen, kann uns in gewissen Bereichen helfen, aber hat es einen Wert? 300 Jahre lachen es vielleicht über uns, über unsere Theorien. Wie wir über vieles lachen, was vor 400 Jahren war. So, hat das einen Wert? Sagt das was über Menschen aus? Hat er deshalb Wahrheit? Hat er deshalb Wirklichkeit? Aber es gibt einen Bereich dahinter. Der ist formloser. Der ist nicht zeitbezogen. Das müssen wir wieder empfinden lernen. Da braucht man diese Sicherheit, weil wir Angst haben. Weil wenn nichts mehr sicher ist, dann werden wir, wenn wir nicht reif geworden sind, handlungsunfähig. Wir müssen uns eine Sicherheit vorgaukeln, damit wir handlungsfähig bleiben. Weil da haben die Dinge sicher zu sein, weil sonst bin ich ja nur ein Jongleur in einem unabwegbaren Fluss, der noch dazu vielleicht eine gewisse Tendenz hat. Und der Mensch beginnt sich vor allem zu schützen. Und wie gesagt, Gefahrbewusstsein ist okay. Man muss, deshalb ist wichtig zu wissen, in der Zeit zu sein, was sind Sachen, die in der Zeit auftreten. Wenn da draußen es gefährlicher ist, auf den Straßen zu gehen. Natürlich, ich gehe auch nicht in schlechte Lokale jeden Abend. Weshalb soll ich mir denn das antun? Natürlich, wenn ich dorthin gehe, erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich in solche Gefahrensituationen hineingerate. Das ist für mich nicht eine Einschränkung meiner persönlichen Freiheit, dass ich das nicht tue, das tue ich nicht. Ich fahre auch nicht mit dem Motorrad gegen die Wand, um zu schauen, ob ich das überlebe. Kann ich sagen, Gott, bin ich in meiner Freiheit eingeschränkt. Diese Natur lässt nicht zu, dass ich mit 200 gegen die Wand fahre. So eine Sauerei. Ich rebelliere, ich tue es. Ja, klar.
Haben die Menschen dann heute mehr Ängste, weil durch die Medien mehr offensichtlich wird, was vielleicht früher auch gewesen ist, aber durch die Medien kommt es einem mehr vor? Und dass sie dadurch mehr Ängste haben als früher?
Wir haben viel mehr Angst.
Oder sind die Menschen schwächer geworden und haben daher mehr Ängste?
Beides. Der durchschnittliche Mensch ist bedeutend schwächer geworden. Das brauchen wir uns nichts vormachen. Die Angstquellen haben sich vervielfältigt, natürlich durch unsere Technik, ist nicht die Frage. Obwohl, es ist immer, das Muster dahinter waren immer da. Wenn heute gesagt wird, ja, durch die Medien ist das alles möglich, ja, so stimmt das nicht. Früher war es der Priester am Sonntag bei seiner Predigt oder der Bürgermeister oder so. Es war in kleineren Rahmen, weil der große Rahmen gefehlt hat. Auf das Spiel ist immer gespielt worden. Das Muster ist ja kein Unterschied, ob ich jetzt jeden Tag am Abend vom Fernseher sitze und den ganzen Tag Radio höre, ich dort vollgedröhnt werde mit der Botschaft oder ob in einer reizloseren Gesellschaft ich einmal in der Woche in der Kirche gehe und da einer oben steht und mir im alten Muster ähnlich Geschichten zu erzählen beginnt und mir Angst erzeugt, damit ich schön willig bin. Ist kein Unterschied. Die Rahmenbedingungen haben sich nur geändert. Das Muster ist das Gleiche. Und jedes System, das mit Angst arbeitet, spielt das gleiche Spiel. das, was unreflektiert Ängste erzeugt, weil damit bindest du Menschen an die Leine. Ich meine, erzeug Ängste in Menschen und du kannst mit ihnen machen, was du willst. Sie werden alles tun. Das muss man sich aber dann mal eingestehen. Na, wir doch nicht. Ja. Angst braucht ein Projektionsbild. Aber die Menschen sind mehr damit beschäftigt, was die anderen über sie glauben und dafür zu sorgen, dass sie das Richtige glauben. Und das beginnen sie damit, sich selber auch wirklich zu verwechseln.